Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die aktuelle Bundesliga-Saison ist ja vorbei. Es kommt die nächste und die meisten kennen ja vielleicht die Clubs, die dazugehören. Aber Vereine wie Schalke 0.
Ich vertippt.
Die Frauke hat Schalke 05 geschrieben. Soll ich das jetzt so vorlesen? Der VfB und Stuttgart. Ja,
die heißen. Ich habe sogar noch dabei gedacht, Schalke 04, nicht wie das mal jemand im Fernsehen sagte, Schalke 05. Und dann habe ich 5 getippt. Aber es ist natürlich 04.
So. Ja, aber viele Vereine sind ja auch virtuell unterwegs. Das hatten wir ja schon ab und zu mal auch im Podcast beim E-Sport.
Genau, E-Sport oder Sports boomt seit Jahren. Es gibt verschiedene Wettbewerbe und Ligen für alle möglichen Games. Und da kann man auch richtig viel Geld verdienen. Zum Beispiel ist The International zu dem Spiel Dota 2 das höchst dotierte E-Sport-Event auf der Welt.
Allerdings, es winken über 15 Millionen Dollar Preisgeld. Richtig Wahnsinn. Die meisten Zuschauer hat die League of Legends Championship Series. Könnte man da deutsche Begriffe auch machen?
Ja. Tja, aber im Moment häufen sich Meldungen, dass der Hype ein bisschen vorbei ist, angeblich zumindest. Das liegt aber weniger daran, dass die Leute keine Lust mehr auf E-Sports haben, sondern dass die Gelder von Sponsoren etwas knapper werden. Und das ist ein Problem. E-Sports erzielt seine Umsätze größtenteils aus Sponsoring, vor allem über eigene Content-Produktion in sozialen Medien. Das hat uns auch Alexander Müller von SK Gaming aus Köln bestätigt.
Ja, also wir sind sicherlich eine interessante Branche. Und es ist nicht so, als würden wir nur vor verschlossene Türen laufen. Aber es ist auch nicht so, als würde man uns mit offenen Armen direkt empfangen und uns im Prinzip alles an Sponsorships einfach abkaufen. Ja, also wir müssen schon darum kämpfen. Wir müssen gute Konzepte abliefern. Dann sind die Türen durchaus offen, aber es ist eine verhaltenere Stimmung.
So, mancher Experte und Branchenkenner schätzt deswegen, dass weltweit mehr als 30% der E-Sport-Teams in den nächsten 2 Jahren aufgeben müssen. Und es gibt auch schon Zahlen, die zeigen, dass es etwas schwieriger in diesem Jahr ist für die Szene.
Das US-Team FaZe Clan, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist zumindest eine der Szenengrößen, hat im ersten Quartal 2023 einen Verlust von 14 Millionen US-Dollar eingefahren. Deswegen will das Unternehmen 40% seiner Angestellten entlassen und auch andere E-Sport-Organisationen wollen Berichten zufolge Jobs abbauen. Dazu nochmal Alexander Müller.
Ich würde sagen, wir haben jetzt so ein bisschen eine Säuberung des Marktes. Die eine falsche Strategie hatten oder die sich jetzt nicht als wirtschaftlich erweisen wird, die laufen halt so ein bisschen vorne Wand und müssen ihre Strategie anpassen. Und das ist mit dem Winter gemein. Also es ist keine Katastrophe, aber es ist durchaus eine herausfordernde Aufgabe.
Ja, ich denke, die sollten sich vielleicht mal bei der Bundesliga umschauen. Wenn Dortmund 35 Millionen Verlust machen kann, dann geht doch das auch beim E-Sports. Aber egal, Müller ist zumindest überzeugt, der Wachstumsmarkt muss nicht zwangsläufig vorbei sein. Es gehe jetzt darum, innovativ zu sein.
Wenn man jetzt in dieses Jahr schaut, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt zum Beispiel als Unternehmen nur um 10% wachsen können. Trotzdem sind die 10% Wachstum, wenn man es ins Verhältnis des Gesamtwachstums der Wirtschaft in Deutschland setzt, sind wir überdurchschnittlich gut nach wie vor. Also man muss es schon ein bisschen in Perspektive setzen. Das, der E-Sport Winter, der Begriff, kommt eigentlich eher maßgeblich von den US-amerikanischen Unternehmen, weil die das größte Problem eigentlich im Moment haben.
Geht also spannend weiter und hoffentlich vielversprechend, vor allem für die deutsche E-Sport-Szene. Deswegen braucht sie auch Nachwuchs. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im heutigen Thema. Wie kommen Unternehmen heutzutage an gute Entwickler?
Viel Spaß, abonniert uns bitte.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute könnten wir es auch, glaube ich, nennen SoTech Österreich oder vielleicht SoTech Österreich und Deutschland, je nachdem. Sead Ahmetovic ist uns zugeschaltet aus Wien. Hi Sead, freut uns, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Hallo, grüzi, oder wie sagt man, grüzi, was sagt man in Österreich eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Nee, was sagt man in Wien, muss man ja, glaube ich, fragen.
Ich habe zumindest mal gehört, man sagt in Österreich, wenn man hinten in die Bahn einsteigen will, man steigt rückwärts ein. Ist das richtig?
Und wenn man vorne einsteigt, steigt man vorwärts ein.
Ja, das weiß ich nicht, aber das hat mir mal irgendwann ein Dozent erzählt. Sead, ist das so?
Also nicht, dass ich wüsste. Wir sagen Servus, also Servus von meiner Seite. Ich glaube, grüzi, das sind unsere eidgenössischen Kollegen aus der Schweiz.
Meine Skifahrzeiten sind lange her. her, dass ich in Österreich Skifahren. Also das Servus. Also Servus. Ja. Und wie sagt man in Wien? In Wien sagt man doch immer was anderes als in Rest Österreich, oder?
Ja, ich meine, ich bin aus Oberösterreich tatsächlich. Also kein Original Wiener. Ja, keine Ahnung, was die Wiener sagen. Sagen auch Servus oder
Servus, ja. Wie geht's? Es war eher ein Scherz gedacht, aber ich, wann hatten wir den letzten? Wir hatten
den Kilian hatten wir mal.
Ja, da hat man doch das festgestellt, es gibt Wien und es gibt Österreich.
Ja, so wie das mit Bayern und so ist.
Das wird manchmal so wahrgenommen, genau.
Genau. Aber wir wollen erstmal wissen, wer du bist, deswegen stelle ich dich natürlich auch gerne nochmal vor. Du warst eigentlich schon immer in Wien unterwegs, so in allen möglichen Digital- und Tech-Berufen beziehungsweise in der Szene da unterwegs, zum Beispiel bei der Vienna Digital Academy oder auch der Digitalbude. Und jetzt eben seit 2015 Mitgründer und CEO von We Are Developers, der größten europäischen Plattform für IT-Jobs. Und da macht ihr auch unter anderem so einen großen Kongress. Hab gesehen, 2022 war das in Berlin mit 10.000 Teilnehmern.
Ja, du hast uns ja auch gesagt, du bist häufig auch in Berlin. Also was, ihr seid ja eigentlich eine österreichische Firma, aber auch viel in Berlin zu tun. Warum?
Mhm, ja, absolut. Also ich bin grundsätzlich vom Background her, bin ich selbst auch Softwareentwickler. Mhm. Ich sage aber immer, ich war nie so wirklich gut, deshalb haben sie mich irgendwann ins Management abgeschoben.
Mhm. Da gab es das mit der KI noch nicht so, ne?
Genau.
Als Hilfsmittel.
Genau, also war eigentlich dann eigentlich in frühen Jahren schon unternehmerisch aktiv. Mich hat das immer interessiert, wie kann man irgendwie so quasi die Tech-Welt irgendwie verbinden mit der Business-Welt. Haben eine Digitalagentur mit einem Freund gegründet. Dann eben Real Developers aus dem Boden gestampft 2015. Das war in Wirklichkeit ein kleines Mini-Event hier in Wien mit 200-300 Teilnehmern. Alles Leute aus der Software-Szene. Und das ist irgendwann gewachsen. Also nach einigen Jahren, diese Veranstaltung ist von 300 auf 600 auf 4000 auf 8000 Teilnehmer gewachsen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, cool. Deutschland ist auch ein guter Markt. In Deutschland sind die meisten, sage ich mal, Softwareentwickler in Europa beheimatet, so knapp an die 800.000 zu der damaligen Zeit. Und lass uns doch Berlin probieren. No risk, no fun. Und dann sind wir quasi mit dem Kongress nach Berlin gezogen. Mhm. Der Kongress ist aber wahrscheinlich das, was uns bekannt macht, ist aber sozusagen gar nicht mal unser Kerngeschäftsmodell. Also unser Kerngeschäftsmodell ist eher, Unternehmen zu helfen, in dieser Zielgruppe sichtbar zu werden. Und ja, das ist das, was wir im Prinzip tagtäglich kümmern.
Was macht ihr da jetzt anders als andere? Weil so Plattformen gibt's ja schon einige. Mhm. Ist das jetzt eure Spezialisierung, was es dann erfolgreich macht? Oder was ist jetzt also euer Erfolgsgeheimnis?
USP, ja. Ich glaube, da gibt es zwei Themen. Das eine ist, wir setzen wirklich die Tech-Talente beziehungsweise die Softwareentwickler in den Mittelpunkt. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir nicht, um Geld zu verdienen, sondern wir tun das, um Mehrwert für Softwareentwickler zu bieten. Wir haben hier keinen ausgeglichenen Markt, wo es darum geht, dass sich Softwareentwickler großartig um Jobs bemühen müssen, sondern sie können sich tatsächlich aussuchen. Also ich glaube, wir kennen alle die Bitkom-Studie. Allein in Deutschland sind knapp 140.000 Stellen in der IT unbesetzt. Das ist noch ohne Dunkelziffer. In Österreich, der Schweiz, Resteuropa, auch in den USA, trotz Tech-Entlassungswelle, sind diese Zahlen nicht besser. Es herrscht überall dieser Fachkräftemangel, in der IT insbesondere. Mhm. Und für uns ist es wichtig, dass wir einfach guten Content für die Community produzieren. Wir beliefern Softwareentwickler laufend mit interessanten Talks, Lerninhalten. Wir bieten ihnen Möglichkeiten zu netzwerken, untereinander, aber auch mit Idolen. Und sozusagen haben wir eine Community aufgebaut mit zigtausenden Leuten, die sich untereinander vernetzen und Spaß haben und im Prinzip mit uns interagieren. Und somit haben wir hier ein Ökosystem geschaffen, das natürlich auch für Unternehmen interessant ist, weil sie dann quasi uns auch als Tür in diese Community reinsehen, in diese Zielgruppe.
Nutzen denn die Entwickler, die wenigen, die es gibt, das überhaupt? Ich meine, die haben ja alle einen Job. Und die müssten ja eigentlich, bei denen müsste ja tagtäglich das Telefon klingeln, wenn sie gut sind. Also die brauchen euch doch gar nicht.
Da bei LinkedIn poppt eine Nachricht auf.
Ja, genau. Das gibt's ja auch noch.
Ja, das tut das auch, das stimmt schon. Aber wie gesagt, die Entwickler interagieren mit uns aus ganz anderen Gründen, nicht wegen dem Job, sondern weil sie eben von uns sehr spannende, interessante Inhalte bekommen. Und ich meine, alle Jobportale dieser Welt agieren ja einfach nur als Reichweitenverstärker. Das heißt, wir erhöhen die Chancen für Unternehmen, gesehen zu werden, nachdem wir eben genau diese Zielgruppe auch ansprechen und die bei uns auf unseren Kanälen auch unterwegs sind. Wir garantieren natürlich nicht, dass jetzt jemand quasi eine Stelle besetzt, wenn er bei uns ausschreibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher.
Wenn ich da kurz nochmal einhaken darf, weil ihr ja auch, du hast ja das Thema Content. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und gute Menschen so ein bisschen Ahnung habe von dem, was ich eigentlich brauche, gehe ich auf GitHub oder Reddit, gehe da in die Communities rein, lese mich da ein bisschen rum und dann werde ich da jemanden finden. Würde ich jetzt mal so sprechen, seht ihr das ähnlich? Ist das so die Idee, die dahinter steckt? Mhm. Also vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Reddit, aber da Content schaffen, Austausch und dann kriegt man damit, wer Ahnung hat und wer nicht?
Naja, ich meine, erstens einmal wird man sich wahrscheinlich sehr schwer tun, die Leute direkt anzusprechen auf diesen Portalen. Der Streuverlust ist ziemlich groß und ich meine, die Unternehmen, und das sehen wir, wir arbeiten mit ganz vielen Unternehmen, gerade im deutschsprachigen Raum zusammen, und wir sehen einfach, dass die einfach auch noch nicht so aufgestellt sind. Also selbst wenn sie von uns die Lösungen sozusagen oft schon quasi auf dem Silbertablett präsentiert bekommen, dann benötigt es dennoch trotzdem viel Consulting, um den Unternehmen auch zu erklären, okay, wie funktioniert dann im Prinzip die Ansprache von Softwareentwicklern? Das ist eine spezielle Zielgruppe, die kann man nicht...
Wie funktioniert sie denn?
Insofern, man braucht da einen ganz anderen Zugang. Also wenn wir zum Beispiel sprechen von Veranstaltungen, es ist jetzt, das klingt jetzt nicht nach Rocket Science, aber wenn Unternehmen zu Veranstaltungen gehen, dann sehe ich auch immer noch quasi, dass sie dort mit Recruitern hingehen oder mit HR-Leuten oder mit Leuten, die Anzüge tragen und so weiter, anstatt vielleicht mit den eigenen Entwicklern dorthin zu gehen, um zu präsentieren, welche Projekte habe ich denn, um einfach nur ganz unabhängig vom Job mit einem, ich sage immer so, non-intrusive Ansatz auf sich aufmerksam zu machen. Es genügt heute einfach nicht mehr einfach nur eine Stellenanzeige auszuspielen, sondern es geht viel mehr um das Thema Employer Branding. Es geht darum, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und das ist wahrscheinlich für alle Branchen so, aber bei den Softwareentwicklern oder bei dieser Zielgruppe benötigt es dann einfach noch viel mehr Substanz im Fachgebiet. Und das sind alles Möglichkeiten oder das sind alles Möglichkeiten, die wir den Unternehmen bieten, weil sie bei uns nicht nur quasi ihre Stellen ausschreiben können, sondern sie bekommen von uns auch die Tools in die Hand gegeben, um eben ihre Projekte zu präsentieren, um ihre besten Developer rauszuschicken und als Markenbotschafter oder, sage ich mal, Arbeitgeberbotschafter zu nutzen. Und so weiter und so fort. Ja. Und das können Unternehmer nicht selbst machen. Da brauchen sie Plattformen wie Via Developers.
Jetzt gibt es euch seit 2015. Du hast schon den hohen Fachkräftemangel angesprochen. Okay, da reden wir jetzt auch schon ein paar Jahre drüber. Ich habe jetzt aber nicht mehr im Kopf, wie war das denn 2015? Wie ist denn so die Entwicklung? Ist es immer schwieriger geworden oder ist das eine gleichbleibende Entwicklung? Und wie musstet ihr euch da auch irgendwie verändern?
Die Schere geht immer weiter auseinander. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie der Fachkräftemangel irgendwie bekämpft wird und besser wird. Es ist eher so, dass immer mehr neue Positionen entstehen. Ich halte ehrlich gesagt auch gar nicht viel jetzt über diese dystopische Meinung, die teilweise im Mainstream aufkommt, jetzt mit der ganzen KI-Geschichte, dass wir jetzt alle unsere Jobs verlieren und dass auch sogar Entwickler als quasi letzte Bastion, die letzten Jobs verlieren, weil sie ja die KI programmieren, dass das jetzt alles problematisch wird. Es ist eigentlich genau umgekehrt. Also es schafft auf lange Sicht noch viel mehr Jobs. Und insofern wird es für Unternehmen immer schwieriger, alle Stellen zu besetzen. Und das Problem ist wahrscheinlich auch nicht lösbar. Es wird immer Unternehmen geben, die einfach dann ohne die Mitarbeiter, die sie benötigen, dastehen. Und deshalb ist dort auch der Mitbewerb der Wettbewerb unter den Arbeitgebern so stark.
Du sprachst ja KI an. Mit ChatGPT ist jetzt so die Nachfrage nach, sagen wir mal, die neue Produktkategorie oder Personalkategorie Prompt-Engineer oder so. Gibt es die jetzt schon bei euch so als Auswahlmöglichkeit oder ist das bisher nur noch ein Scherz gewesen und man wartet darauf, dass irgendwann kommt? Also gelesen habe ich schon mal häufiger, dass solche Leute eingestellt werden mit dieser Titelbezeichnung, aber hat sich das schon durchgesetzt? Nee.
Es ist sicherlich ein Thema, was jetzt im Kommen ist. Es ist sicherlich eine Jobrolle, die sozusagen relevant sein wird. Wobei ein Prompt-Ingenieur muss ja nicht zwangsweise einen technischen Background haben. Es geht einfach nur darum, jemanden zu finden, der die richtigen Fragen stellt. Und je nach Unternehmen, je nach Industrie.
Oh, sind wir gut geeignet.
Ja, ja, stimmt. Aber da werden sicherlich ganz neue Rollen aufkommen in den nächsten Jahren. Also das eine ist ein Prompt-Ingenieur. Dann in den letzten Jahren war es ohnehin quasi am aufsteigenden Ast, dass viele Unternehmen Machine Learning Engineers gesucht haben, Data Scientists, also alles, was irgendwie was mit künstlicher Intelligenz, was mit Daten, vielen Daten zu tun hatte. Und da wird sich das einfach nochmal verstärken. Und es werden wahrscheinlich Rollen noch entstehen, die wir noch gar nicht so wirklich im Kopf haben. Die KI muss trainiert werden, also braucht so eine Art quasi Leute, die KI trainieren, testen und so weiter. Ich meine, gibt's alles heute schon, aber halt nur bei den, sage ich mal, spezifischen und wenigen Unternehmen jetzt in globalen Zahlen ausgedrückt, die das heute schon brauchen und benötigen.
Du hast schon eben gesagt, dass du nicht glaubst, dass jetzt die KI unbedingt dann tausende Entwicklerjobs killt. Mhm. Ich zitiere auch mal ganz gerne den Scott Galloway, den Marketingprofessor aus den USA, und der sagt häufiger halt sozusagen, nicht die KI nimmt dir den Job weg, sondern jemand, der damit umgehen kann. Mhm. Wie gut ist denn so die Entwicklerbranche? Ich meine, KI ist denn ja nicht ganz fremd, logischerweise, aber trotzdem mit der generativen AI, wie gut sind die da vorbereitet? Merkt ihr dann auch, dass irgendwie ein großer Bedarf ist an Weiterbildungen oder wie ist da so die Stimmung?
Sehr euphorisch, würde ich eher sagen. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass hier eine Dystopie droht, wo wir jetzt alle die Jobs verlieren, sondern es ist eher die Freude, weil im Prinzip, ich meine, generell ist es wahrscheinlich so, dass die Jobs, die man durch einen Roboter ersetzen kann, sind vielleicht auch nicht unbedingt die Jobs, die wir als Menschen wirklich unbedingt ausfüllen wollen und mit denen wir gerne arbeiten wollen, sondern wir haben ja andere Qualitäten auch. Und genauso ist es bei den Entwicklern auch. Also viel von der Zeit, die wir vor dem Computer verbringen, verbringen wir mit Tätigkeiten, die jetzt nicht wirklich, fordernd und fördernd sind und Spaß machen. Das sind teilweise repetitive Aufgaben, das sind teilweise einfach Zeit, die auf Fehler finden drauf geht. Ja. Und ich sage mal KI-Tools, ich nenne es jetzt absichtlich Tools, Werkzeuge, helfen da wahrscheinlich einfach vieles von diesen Arbeitsschritten abzunehmen, sodass wir vielleicht uns mehr über die Logik, über den Sinn der Software, über wie soll die Software funktionieren, wie ist die User Experience, also ganz andere Themen, wichtigere Themen widmen können. Insofern freuen wir uns da eher. Und diesen Hype bekommen wir gar nicht so sehr mit. Also es ist ja im Prinzip KI und Artificial Intelligence, insgesamt Machine Learning, gibt es ja schon lange. Und es ist auch lange im Softwareentwicklungsbereich ein Thema. Also wir haben selbst einen Kongress vor, ich glaube, 2017 oder 2018 gemacht zum Thema AI. Da waren 2.500 Teilnehmer aus ganz Europa. Und da haben wir diese Themen schon alle besprochen. Es ist nur so, dass jetzt durch diese öffentliche Zugänglichkeit von ChatGPT, was ja nur ein Anwendungsfall ist oder ein Produkt aus diesem ganzen Bereich ist, durch diese öffentliche Zugänglichkeit für sozusagen den Mainstream oder für alle Menschen, ist es in den Medien ein großer Hype geworden und ein großes Thema.
Ja, das stimmt. Das Produkt ist am Ende besser geworden. Die Technologie ja nicht, also auch irgendwo, aber am Ende ist es ja eine Produktentwicklung. Trotzdem ploppen hier immer mehr Produkte auf, die ja auch letztlich als auch für Softwareentwickler gut sein könnten, aber naja.
Ja, absolut. Also es wird jetzt quasi der Masse zugänglich, was super ist. Es gibt jetzt ganz konkrete Anwendungsfälle, wie man das im Alltag einbinden kann, auch für Softwareentwickler. Und dadurch wird es zugänglicher und jetzt ist es sozusagen ein Hype. Aber sozusagen alles, was im Hintergrund passiert ist, das ist das ganze Thema maschinelles Lernen und Big Data und all das, ist jetzt nicht unbedingt was Neues, wenn man sich ohnehin schon damit befasst hat.
Mhm. Ja, Job verlieren, es geht ja noch, ne? Also die die großen Leute wie Altmann und so, die sehen ja uns eher vernichtet, ne? Also scheiß auf den Job, aber die reden ja davon, apropos Dystopie, wir verlieren alle unser Leben und das ist schlimmer als ein Atomkrieg. Gut, werden wir mal schauen, wenn es soweit ist, bis dann können wir ja noch ein bisschen sprechen. Wie ist es denn bestellt um die Entwickler, so im Allgemeinen? Wir haben ja viel auch schon hier gesprochen über Gen Z und diverse Arbeitsmethoden, wie wird gearbeitet und so. Jetzt gibt es ja so ein paar in der Richtung, ein paar Anti-Helden wie Musk und Altman, die ja selbst sagen, ach hier Homeoffice, das ist alles Quatsch, brauche ich nicht. Das ist eher unkreativ und hilft uns nicht. Wie steht da jetzt? Also es ist ja viel geschrieben worden, aber wie habt ihr dann die Leute an der Hand und in der Datenbank? Wie äußern die sich denn da, wenn die sich was wünschen? Wünschen die sich Homeoffice? Wünschen die sich 4-Tage-Woche, Diversity, Inklusion und das ganze Paket drumherum? Oder ist denen das egal? Hauptsache, die Pizza ist da und der Rest.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich sind Softwareentwickler eine. Und wenn ich sage Softwareentwickler in unserem Sinne Developer, dann rede ich übrigens nicht nur über die Programmierer, die Code schreiben, sondern auch die Product Owner, Scrum Master, Security Engineers und so weiter und so fort. Also alle, die am Software Development Lifecycle sozusagen beteiligt sind. Und ich glaube schon, dass es sich hier um eine sehr weltoffene Zielgruppe handelt, die sehr fortschrittlich auch denkt, sehr innovativ denkt, sehr gesellschaftsoffen auch ist, sehr willkommend ist. Insofern glaube ich, dass es eher eine Zielgruppe ist, die sozusagen mit gesellschaftlichen positiven Trends auch geht. Was zum Beispiel Remote Work angeht, waren doch eigentlich viele, viele Entwicklungsteams die Vorreiter des Remote Works, bevor es die Pandemie überhaupt gab. Also die Pandemie hat einen ganz krassen Cut reingezogen, so dass im Prinzip alle Unternehmen, egal ob jetzt Versicherung oder gut Pizzeria vielleicht nicht, aber alle Bürojobs sozusagen konnten auf einmal irgendwie auch remote gemacht werden, was vorher undenkbar war. Mhm. Aber gerade in der Softwareentwicklung gab es doch sehr viele auch Remote-Only-Companies sogar. Mhm. Also ein Beispiel GitHub. GitHub, also das Unternehmen, was vor einigen Jahren von Microsoft sozusagen übernommen wurde und was jetzt auch den Copilot, also diese KI-Programmierhilfe für Softwareentwickler vorgestellt hat letztes Jahr, übrigens auf unserem Kongress, die waren schon immer remote-only, also seit Jahren von Anfang an. Mhm. Und auch wir bei Real Developers, unser Entwicklungsteam war auch schon eigentlich ziemlich verteilt über Europa quer hinweg. Ja. Ich glaube schon, dass es etwas ist, was sich jeder, wenn es Sinn macht, wünscht, dass er einfach die Freiheit hat zu entscheiden. Ich glaube, es geht nicht darum, ob man im Büro sitzt oder ob man zu Hause sitzt oder irgendwo in Andalusien, sondern es geht darum, dass man einfach die Freiheit hat, bis zu einem gewissen Grad, soweit es sinnvoll ist, selbst zu entscheiden, wo erledige ich meine Arbeit und wie produktiv ist das dann. Mhm. Ich glaube, dass, wenn es möglich ist, sollte man als Arbeitgeber das den Mitarbeitern auch zugestehen.
Können dann deutsche, europäische, österreichische Firmen mithalten mit den Angeboten, die ja dann aus den USA kommen? Weil klar, wir haben über die Entlassungswelle eben schon mal angedeutet, aber die haben ja letztlich das, also was Meta und Co., die haben letztlich das abgebaut, was sie ein bisschen zu viel angehäuft haben während Corona. Also das ist jetzt ungefähr wieder auf dem Vor-Corona-Niveau vielleicht. Sind die dann trotzdem, da gibt es ja auch viele Startups und kleinere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, sind die USA dann weiterhin attraktiver als wir hier in Europa für Entwickler? Gerade wo es die Remote-Work-Option jetzt nochmal mehr gibt?
Ja, ich meine, so leid es mir irgendwie auch tut, muss ich das leider bejahen. Also ich glaube schon, dass sie noch sehr viele Vorteile haben. Mhm. Es gibt europäische Unternehmen, die auch deutsche Unternehmen, die progressiv sind und die da mithalten können, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, dass den Vorteil, den die Unternehmen in den USA haben, ich glaube, das liegt ein bisschen auch in der Kultur, weil man dort auch einfach viel schneller Dinge umsetzt, wenn wir beim Thema KI bleiben. Ja. Jetzt kann man das im Prinzip aus verschiedenen Facetten betrachten, aber in den USA wird viel darüber gesprochen, okay, was kann man jetzt damit machen? Und die entwickeln diese Systeme, forschen daran viel mehr und bringen die auch raus, sozusagen, für die breite Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt aber an die Diskussionen in Europa denke, und da denke ich jetzt quasi nicht an die Tech-Unternehmen, sondern eher an Politik und generell auch Wirtschaft und Medien, dann geht es hier eher darum, wie kann man das jetzt regulieren, welche Gefahren bringt es, ist es nicht gefährlich, werden wir nicht ausgerottet und so weiter und so fort.
Ja, wobei in den USA war Sam Altman auch vorm Senat und hat darüber gesprochen. Das stimmt. Also da sind die jetzt ja nicht komplett weg. Sind noch nicht so weit wie wir, aber sie haben es auf dem Schirm, sagen wir es mal so.
Ja, aber sie entwickeln es trotzdem. Ja, ja.
Deswegen finde ich seine Ansicht noch sehr, sehr schräg und kurios. Er hat das Ding, er hat die Büchse geöffnet, wenn ich es mal so übersetzen darf, und warnt jetzt auf. Also das fand ich schon ein bisschen schräg.
Ja, ja, aber ich finde das irgendwo auch logisch, weil wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, wie wollen wir KI regulieren, ja, dann ist es auf jeden Fall wichtig. Also das ist natürlich, müssen wir darüber sprechen, welche ethischen Auswirkungen hat das? Wie kann man das irgendwie steuern? Wie kann man das transparent gestalten? Wie können wir verhindern, dass es missbraucht wird und so weiter? Können wir eh nicht zu 100% wahrscheinlich, so wie wir das bei vielen anderen Technologien auch nicht können. Aber viele dieser Erkenntnisse werden wir erst haben, wenn wir mal die nächsten Schritte gemacht haben. Wir wissen heute noch gar nicht, was wir regulieren werden müssen, wie das dann quasi mit den Daten ist, alleine technisch schon nicht. Also ich glaube, das muss irgendwie parallel funktionieren. Und in Europa habe ich oft das Gefühl, dass wir so ein bisschen versuchen, alles vorab zu planen, alle Eventualitäten vorab irgendwie schon abzufangen. Und dann fangen wir irgendwann mit der Entwicklung an, nur dann sind wir schon viel zu spät. Und das ist nicht sehr attraktiv, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Das ist irgendwie nicht sehr attraktiv, weil eben auch nicht progressiv für, sage ich mal, die Top-Talente, also diejenigen, die wirklich was verändern wollen, die wirklich auch den Unterschied machen wollen, quasi mit ihrem Know-how, mit ihrer Arbeitseinstellung und so weiter. Und deshalb kriegen die Amerikaner da auch einfach, und auch die Asiaten übrigens, deshalb kriegen die da einfach auch immer die besten Leute sozusagen. Das ist leider so.
Ne? Ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Am Ende können ja die Unternehmen hierzulande gar nichts machen, weil das liegt nicht in ihrer Hand mehr, außer sie bezahlen ganz viel Geld für Lobbyismus, um zu verhindern, dass so stark reguliert wird. Weil das sind ja die weichen Faktoren. Geld kann ich bieten, ich kann eine Kantine bieten und Homeoffice, aber freies Handeln, und du kannst ja einfach mal rumprobieren und dann bringen wir das auf den Markt und gucken mal, das kann ja das Unternehmen nicht versprechen, weil er nicht weiß, ob er es darf. Und das zeigt sich ja auch an BioNTech eben, dass sie nach London gehen mit so einer Forschungsabteilung in Sachen Krebsforschung und so weiter. Das sind ja alles solche Beispiele, die zeigen, die Unternehmen können dann nicht viel machen, außer eben außer Landes gehen. Und das wollen wir ja auch nicht. Also
ja.
Setzen wir da die falschen Anreize. Das hat ja auch bei uns mal der Achim Berg gesagt, als sie versucht hatten, am Anfang des Krieges die russischen Programmierer hierher zu locken. Da ist nicht einer gekommen. Die wollten nicht nach Deutschland, die sind lieber in die Türkei oder sonst wohin gegangen, aber nicht nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Waren Rohrkrepierer, diese Werbeaktion. Und was können wir denn da ändern? Was können wir hier in Deutschland machen, damit hier wieder hochrangige Studenten oder Entwickler hier zu uns kommen und hier arbeiten wollen?
Ja, ich glaube, da ist eine Kombination an Maßnahmen nötig. Also es ist jetzt auch nicht alles schlecht, was wir wir sind attraktiv als Arbeitgebermarkt in vielen verschiedenen Kategorien. Also wir haben insgesamt ein sehr gutes Sozialsystem, wir haben auch insgesamt ein sehr gutes Bildungssystem für die breite Masse. Es ist die Lebensqualität sehr hoch, es landet keiner, also niemand, aber es ist immer noch leichter in der USA oder sonst wo auf der Straße zu landen und obdachlos zu werden als sozusagen in Deutschland, in Österreich oder generell in Europa. Also es gibt schon sehr viele Benefits. Was uns einfach fehlt, ist so ein bisschen der Mut, einfach Dinge umzusetzen. Selbst wenn etwas, im Moment ist eh noch nichts reguliert, ja, weil es ist eh noch keiner einig, was das alles heißt. Insofern kann man jetzt einfach mal ausprobieren, wenn man Pech hat, muss man die ganzen Investitionen dann eben abschreiben in 1, 2, 3 oder 4 Jahren. Aber genau solche Risiken gehen Unternehmen in den USA ja ein. Also die gehen solche Risiken ein, holen sich ja Risikokapital, investieren das, wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, okay, dann schreiben wir das ab und probieren das nächste Thema. Was anderes ist, glaube ich, es ist wirklich simpel. Vielleicht ist fast lustig, das überhaupt zu erwähnen, aber deutsche Unternehmen, auch österreichische Unternehmen stehen sich oft selbst im Weg mit ganz simplen Sachen. Zum Beispiel ist in vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand, immer noch gewünscht und teilweise erforderlich, dass Kandidaten Deutsch sprechen. Wo ich mir denke, dann gut, wir haben einen Fachkräftemangel von 140.000 unbesetzten Stellen. Wir haben die Leute physisch nicht im Land. Es gibt aus dem Ausland Leute, die gerne für euch arbeiten würden, und dann lehnt ihr die ab, weil die kein Deutsch sprechen. Alle anderen Kriterien werden erfüllt, aber der spricht kein Deutsch. Und du weißt als Unternehmen, dass du 7 Monate brauchst, um eine Stelle zu besetzen im Schnitt. Du hast jetzt jemanden und du lehnst den ab. Ja, dann zahl ihm halt einen Deutschkurs oder keine Ahnung was. Aber es ist einfach absurd. Ja.
Oder lerne Englisch.
Ja, oder switche halt die Unternehmenssprache auf Englisch, weil in 5 Jahren oder 10 Jahren oder 15 Jahren wirst du das als Tech-Unternehmen ohnehin machen müssen. Mhm. Auch Gehälter. Also es ist eine mehr. Ich räume gerne so mit so ein paar Mythen auf. Und was ich von deutschen Unternehmen oft höre, ist, ja, das Gehalt ist ja nicht mehr ausschlaggebend, sondern es geht eben genau um Themen wie Unternehmenskultur und das Arbeitsplatz ist spannend und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch alles. Ja. Aber das Gehalt ist immer noch der wichtigste Faktor, warum jemand einen Job wechselt. Mhm. Und auch der wichtigste Faktor, ob ich einen Job überhaupt oder ein Unternehmen in Erwägung ziehe. Das mit den anderen Benefits sozusagen, flexible Arbeitszeiten, schöner Obstkorb und all diese Themen, die sind schon relevant, aber halt nachdem ich schon ausgefiltert habe. Also ich habe manchmal sehe ich Unternehmen, die bieten für eine, ich sage mal, Senior-Java-Position in irgendeinem unbekannten deutschen, sage ich mal, oder österreichischen Dorf 50.000 Euro oder 48.000 Euro Jahresgehalt an. Mhm. Und andere Unternehmen bieten halt an 90.000, 100.000, 95.000. Und ich würde mal sagen, bei diesen, die quasi nur ein paar tausend Euro quasi auseinanderliegen, da machen dann diese ganzen Nebenfaktoren die Entscheidung aus. Ja, weil wenn ich schon die Möglichkeit habe, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten zu haben, dann verzichte ich vielleicht eher mal auf 2.000 Euro. In diesem Sinne macht diese Aussage Sinn, dass das Gehalt nicht ausschlaggebend ist. Aber das heißt nicht, dass ich da mit total nicht kompetitiven Angeboten reinkomme, und das sehen wir aber immer öfter.
Also 95.000 Euro bieten und einen Obstkorb, dann hat man.
Ja. Aber Bio.
Das ist jetzt die Überschrift. 95.000 Euro und ein Obstkorb.
No, zur Begrüßung, als Begrüßungsgeld. Ja. Aber gut.
Wenn du dem Ganzen jetzt die berühmte Schulnote gibst, du hörst ja unseren Podcast und da hast du bestimmt schon was im Kopf in Richtung, wie attraktiv ist jetzt, sind Deutschland, Österreich jetzt so für Softwareentwickler als Arbeitgeber, als Schulnote.
Ja, und tun wir genug dafür? Also auch so, als kann man ja auch bewerten. Ne?
Von 1 bis 5 oder?
Bis sechs. Sehr gut, bis ungenügend. Ich weiß nicht, wie in Österreich.
Ich wollte gerade fragen.
Sehr gut ist, 1 ist sehr gut.
Ja. In Österreich gibt es nur 1.
1 ist sehr gut, 6 ist ungenügend.
Ah, okay, gut. Na, bei uns ist 1 bis 5, aber auf einer Skala von 1 bis 6, ich würde sagen, Deutschland ist wohlwollend eine 2 minus, nicht wohlwollend eine 3.
Hätte ich jetzt schlechter erwartet.
Es ist nicht so schlecht. Ja. Ich meine, wir sehen ja auch immer nur die ganz großen Unternehmen und so weiter. Wie gesagt, in Deutschland gibt es über 800.000 Softwareentwickler, die dort schon arbeiten. Also so schlecht kann es gar nicht sein. Aber wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen, dann müssen wir was machen.
Arbeiten denn deutsche Softwareentwickler auch in Österreich? Verstehen die sich so sprachlich und so?
Die Deutschen und Österreicher, oder?
Ja, genau.
Also wenn die Deutschen sich anpassen, dann wird es kein Problem sein, glaube ich. Ich bin aber sowieso gebürtiger Bosnier, also kann ich da über all das unvoreingenommen reden.
Also wenn du in Österreich kriegst, du noch einen Skiurlaub dazu, neben dem Obstkorb. Das ist auch nicht
schlecht.
Ja, vielen Dank.
Danke, Sead Ahmetovic. Dankeschön.
Danke.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.